Zinsen in den USA, Hard Landing und Soft Landing der Wirtschaft und Megawahljahr in den USA und weltweit. Dazu habe ich heute Holger Graf eingeladen, vielleicht bekannt, Professor Holger Graf, Verzeihung, ich glaube, da legst du nicht so viel Wert raus, bekannt auch aus dem Podcast zusammen mit Thomas Kehl, dem Marktgeflüster. Ich bin froh, dass du Zeit hast, über das interessante Thema zu sprechen. Dementsprechend erstmal gutes Neues. Hallo.
Frohes neues Jahr ebenso, auch natürlich an die Community und herzlichen Dank von meiner Seite, dass so unseriöse Menschen wie ich überhaupt auf diesem Kanal hier sprechen dürfen.
Ja, du versuchst ja auf dem Weg der Besserung zu sein. Du hast dich ja von der dunklen Seite der Macht, von der großen Geldwirtschaft abgewandt und bist jetzt ein braver Professor und machst ja auch schon relativ viel im ganzen Thema Kommunikation und Aufklärung vor allem. Dementsprechend hast du hier schon dein Plätzchen verdient. Bevor wir jetzt das Thema Wahlen ansprechen, vielleicht mal ganz kurz erstmal das wichtigere Thema für viele, obwohl es wichtiger, sehen wir, ob das wichtiger sein wird, Zinsen. Ja, gerade USA, man merkt ja, man hört überall, man geht von fallenden Zinsen aus. Wir wollen mal anschauen, wie funktioniert sowas? Wird da einfach mal rumtelefoniert und gefragt, na, Zinsen steigen oder fallen, was meinst du denn? Und auch das Thema, wie glaubwürdig ist das Ganze und ist es eigentlich schon komplett eingepreist? Weil die Börse ist einfach so aufgestellt, dass viele vorhernehmende Themen schon in die Preise einfließen lassen. Und wenn man jetzt schon davon ausgeht, Zinsen fallen, dann wirkt sich das bereits natürlich auf die Preise aus. Und natürlich auch das leidige Thema Hard- und Soft-Landing der Wirtschaft. Vielleicht fangen wir damit ein. Wann spricht man denn von einem Hard- und Soft-Landing? Wo ist denn da der Unterschied? Und gab es das eine oder das andere überhaupt schon mal?
Es gibt übrigens sogar noch ein drittes Wort in dem Kontext, nämlich das No-Landing. Aber ich glaube, davon spricht im Moment niemand mehr. Also das Hardlanding, mit Hardlanding ist eigentlich immer gemeint, wenn zum Beispiel durch restriktive Geldpolitik die Wirtschaft so weit in Anführungszeichen abgewürgt wird, dass wir eine Rezession, tendenziell sogar auch eine schwere Rezession bekommen oder eine schwerere. Während Softlanding eigentlich ein langsames Abschwächen des Wirtschaftswachstums ist. Jetzt gibt es verschiedene Definitionen. Eigentlich sagen die Leute immer, dass es halt nicht ins Negative geht. Manche sagen auch, Softlanding kann auch so eine ganz milde Rezession sein. Und No-Landing wäre quasi, die Wirtschaft macht weiter und es kommt zu keiner Abschwächung.
Jetzt natürlich erstmal die Frage, ja, wenn es der Wirtschaft gut geht, warum sollen wir überhaupt ein Landing vornehmen?
Ja, das generelle Problem ist ja, zumindest wenn man so den ökonomischen Theorien glauben mag, das muss aber nicht unbedingt dann in der Realität immer so sein, aber das generelle Problem ist, dass man sehr starkes Wirtschaftswachstum im Zweifelsfall auch mit einer entsprechenden Inflationsrate in Verbindung bringen kann. Und die Strategie der Notenbank ist, wenn man es super vereinfacht betrachtet, die Wirtschaft so weit abzuschwächen, so mehr Arbeitslose zu erzeugen, dass die Leute weniger konsumieren können und dementsprechend die Preissteigerungen zurückgehen, also die Inflationsraten fallen. Und jetzt kann man natürlich sagen, hey, das kann doch nicht sein, dass die Notenbank mehr Arbeitslose will, aber der Notenbankchef Powell wurde tatsächlich vor, das ist mittlerweile schon eineinhalb Jahre her oder einer Vierteljahre, wurde gefragt bei einer Pressekonferenz, wie viel mehr Arbeitslose er denn möchte. Und er hat daraufhin gesagt, also, er würde niemals sagen, dass er mehr Arbeitslose will, aber Inflation ist schon sehr, sehr kritisch und es braucht einfach einen softeren Arbeitsmarkt, was nichts anderes als Euphemismus für mehr Arbeitslose ist.
Also kann man das Ganze ein bisschen vergleichen, wie wenn man nicht Automatik, sondern noch Schaltung fährt mit Getriebe, dass man halt einfach mit Kupplung und Gas versucht, den Motor nicht abzuwürgen, aber ganz niedrige Drehzahlen zu erreichen, bevor man halt das Ding überhitzt. Kann man das so das Spiel ein bisschen vergleichen?
Das ist eine wunderschöne Analogie, Richie. Die habe ich noch nie gehört. Die werde ich dann ziemlich sicher klauen. Spontan. Nee, ernsthaft, find die gut.
Aber darum geht's ja. Das vorsichtige Herantasten, dass der Motor ganz wenig Drehzahlen hat, aber eben nicht verreckt, dass du wieder starten musst. Und darum geht's ja momentan. Und jetzt ist also die Frage, jeder, der Auto fährt, der weiß, naja, berganfahren weiß ich ja, so Stückchen irgendwie im Leerlauf, versuchen das Ding zu halten und anzufahren. Ist es auch in der Wirtschaft so einfach? Hat man historisch solche Soft-Landings schon häufiger hinbekommen, dass man sagen kann, ja, das schaffen wir diesmal auch? Oder musst du jetzt leider ziemlich gemeinsam sagen, nee, bisher haben sie den Motor halt immer abgewürgt?
Also erstmal vielen Dank, dass du bei mir dieses Trauma aus der Fahrschule, Anfahren am Berg wieder in Erinnerung rufst. Aber nee, also tatsächlich ist es so, dass es eigentlich, wenn man so in die jüngere Geschichte schaut, nie wirklich funktioniert hat. Sondern du hattest eigentlich immer, wenn du entsprechende Zinserhöhungen in der Notenbank gesehen hast, hattest du eigentlich immer die Situation, dass es am Ende nicht zu einem No-Landing oder meistens auch nicht zu einem Soft-Landing gereicht hat. Mhm.
Das hieße also, wenn man diese Geschichte weiterschreiben würde, würde man davon ausgehen müssen, dass die Amerikaner vielleicht Zinssenkung zu spät anfangen oder zu drastisch anfangen? Oder wie kommt es denn wirklich dazu, dass man den Boden überspannt?
Ja, das generelle Problem ist, dass Zinserhöhungen auf Wirtschaftswachstum als auch Inflation mit einem entsprechenden Lag, also mit einer zeitlichen Verzögerung durchwirken. So als Beispiel, es war tatsächlich so, dass jetzt im Laufe des letzten Jahres bei vor allem größeren Unternehmen in den USA der Nettozinseinnahmen, nenne ich das mal, sogar gestiegen ist. Also es bedeutet, vereinfacht gesprochen, eine Amazon hat sich im Jahr 2020, ich glaube, zu 0,3% oder so für 3 Jahre Geld leihen können und konnte das jetzt letztes Jahr zu 5% anlegen. Will heißen, Unternehmen, die eh viel Cash rumliegen haben, konnten dieses Cash nehmen, das wurde entsprechend hoch plötzlich verzinst und hatten dadurch eigentlich sogar Vorteile erstmal durch die höheren Zinsen. Und das dauert jetzt einfach eine gewisse Zeit. Stell dir das vor, du hast einen Hauskredit zum Beispiel. Du hast einen Hauskredit, der läuft noch bis nächstes Jahr mit Festzins. Da kann es dir wurscht sein, wie die Zinsen dieses Jahr stehen. Da ist es für dich erst relevant, wie stehen die Zinsen, wenn der ganze Dreck refinanziert werden muss. Und dementsprechend sieht man, glaube ich, an dem Beispiel schön, dass es so eine gewisse zeitliche Verzögerung hat, bis Zinserhöhungen sich entsprechend auswirken. Und gleichzeitig kannst du argumentieren, dass eigentlich musst du mit den Zinserhöhungen vorher schon aufhören, bevor du die ganzen Auswirkungen siehst. Und das ist halt sehr schwer zu timen.
Also man fährt da wirklich nicht mal auf Sicht, sondern wirklich auf gut Glück. Man versucht auf bisherige Erfahrungen zurückzugreifen und genauso diesen Snap so hinzubekommen, dass man wirklich vielleicht diesmal ja ein Soft Landing hinbekommen. Aber die Geschichte zeigt halt, es ist nicht allzu einfach. Und wenn wir jetzt ganz kurz von Amerika nach Europa schauen, muss man sagen, ja, das Thema Rezession, Rezessionsängste hat vielleicht auch andere Gründe ein bisschen. Aber da muss man sagen, sowas wie Soft Landing kann man hier erstmal momentan vielleicht aus dem Fahrtenbuch streichen.
Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, also zumindest wenn man so den Menschen in den offiziellen Ämtern zuhören darf, wenn man jetzt irgendwie mit Frau Lagarde hört, was sie so sagt, wenn sie nicht gerade erzählt, wie ihr Sohn Geld mit Bitcoin verzockt hat. Aber also generell glaube ich vielleicht eine Sache, ich würde das auch nicht zu überbewerten. Ich meine, viele Leute, die hier zuhören, hören sich das Ganze vielleicht an, weil sie im Markt investiert sind. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, oh Gott, jetzt kommt eine Rezession, muss ich jetzt alle meine Aktien verkaufen? Fragezeichen. Dieser Effekt, dass quasi die Performance am Markt 1:1 das macht, was die Wirtschaft macht, der ist nicht real. Also es kann durchaus sein, dass wir eine harte Rezession kriegen und der Markt trotzdem steigt. Guck dir an, Anfang des Jahres, was habe ich alles gelesen, wie Deutschland am Arsch ist und DAX All-Time High. Jetzt nicht ganz mehr, aber also die Performance vom Markt muss nicht unbedingt mit den realen wirtschaftlichen Gegebenheiten viel zu tun haben.
Okay, also alles kann, nichts muss, es bleibt spannend. Dementsprechend schauen wir jetzt wieder über den Teich rüber, schauen wir nach USA. Und wenn man da von Zinsen spricht, gerade wenn man die kurzfristigen Zinsen hat, da hat man immer so eine Spanne von bis. Kannst du mal ansprechen, warum das von bis und welche Daten da genau angesprochen werden, bevor wir mal in die Zukunft gucken möchten?
Das ist ein bisschen die Frage immer, was ist denn der Leitzins? Also in Europa, in der Eurozone hast du eigentlich auch drei verschiedene Hauptleitzinsen. In den USA ist es vor allem die sogenannte Federal Funds Rate. Und da ist das System ein bisschen anders. Da legt die Notenbank nicht 1:1 fest, wo die ist, sondern gibt so eine Range an, wo die dazwischen hin und her pendeln kann oder darf sozusagen. Und diese Range ist im Moment 25 Basispunkte breit. Also wenn von null Zinsen in den USA gesprochen worden ist die letzten Jahre, dann war eigentlich immer 0,00 bis 0,25% die offizielle Range. Und man hat halt das untere Ende immer benutzt, um darüber zu sprechen.
Okay, und jetzt gibt es ja in den USA mehrere Börsen. Es gibt eine große Terminmarktbörse, CMI. Und hier kann man dann auch ganz klar sagen, es gibt hier eine schöne Tabelle, die zeige ich auch gerade mal, wo man schon ganz gut sehen kann, wie für die nächsten Monate die Erwartungen für die Zinsänderungen oder auch Zinsbestände sind. Und jetzt ist erstmal das Wichtige zu verstehen, das hier ist von einer Terminmarktbörse aufgeführt. Die werden also nicht anfangen und quer durch die Republik in den USA zu telefonieren und fragen, na, was glaubst du, wie werden die Zinsen sein? Sondern hier gibt es wirklich Leute, die sichern sich mit Zins oder gegen Zinssteigerungen ab oder setzen auf Zinsänderungen und setzen damit auch Geld. Und ich glaube, sowas ist manchmal wichtiger als eine allgemeine Meinungsumfrage, oder?
Ich würde zumindest tendenziell vielleicht ein bisschen mehr drauf geben, als das, was die Bankanalysten sagen, ohne die jetzt pauschal beschimpfen zu wollen. Genau, hier sind es Leute, also es gibt Futures auf den Leitzins und man kann sich das einfach vorstellen, was du hier siehst, das sind die Wettquoten. Nicht ganz die Quoten, sondern die aus den Quoten errechneten Wahrscheinlichkeiten, so muss man es richtig sagen, wo denn der Leitzins steht. Und da du gerade dieses Tab offen hast, das ist für Ende Januar. Was ihr seht, über der Tabelle steht irgendwo, Current Target Rate ist 5,25 bis 5,50. Das bedeutet einfach, im Moment ist diese Range 5,25% bis 5,50%. Und jetzt seht ihr quasi die Balken, wo der Markt glaubt, dass diese Range Ende Januar stehen wird. Und da ist das meiste bei 93,3% eben unverändert. Weiterhin bei 525 bis 550 und irgendwie ein paar arme Säue scheinen irgendwie drauf zu setzen, dass es vielleicht eine Zinssenkung, eine Notzinssenkung im Januar schon gibt. Da glaubt aber jetzt kein seriöser Mensch und auch Goldman Sachs glauben nicht daran.
Schön, dass du Goldman Sachs und seriöse Menschen zusammenpackst auf jeden Fall. Ich glaube, das ist deine alte Leidenschaft. Man sieht, wo du einfach hergekommen bist. Also kann man hier sagen, hier sind jetzt wirklich aus den, wenn wir die Future-Märkte als Wetten bezeichnen möchten, aus den Wetten, die eingegangen sind, die Erwartungen, die auf diesen Wetten beruhen. Ich werde nachher auch gerne mal den Link natürlich auf YouTube drunter setzen, einfach zu der Seite, weil durchaus interessant. Und jetzt kann man einfach mal sagen, lass uns doch mal im Monatstakt nach vorne springen, weil das ist das Entscheidende. Wenn man jetzt immer wieder hört, ja, man geht von fallenden Zinsen aus, dann ist es nicht einfach nur eine Erwartung aufs Blaue hinein, sondern es sind wirklich auch das, was man an diesen Future-Märkten erkennen kann. Jetzt gehe ich mal auf Ende März und da sieht man schon, das Bild hat sich schon ein bisschen gedreht.
Genau, und für die schlauen Menschen, die fragen, warum gibt es kein Februar, weil da einfach kein Fed-Meeting ist. Und hier ist es das März-Meeting, da sieht man eigentlich wunderschön schon. Ganz rechts der Balken mit 30%, das ist, wo der Leitzins heute steht.
Das war vorher der hier.
Genau. Und jetzt kannst du quasi sagen, 70% ungefähr der Marktteilnehmer, das ist zwar nicht ganz richtig diese Interpretation, aber 70% Wahrscheinlichkeit dafür ist eingepreist, dass wir eine Zinssenkung sehen. Das seht ihr unten, dass es quasi jetzt von 5,25 auf 5,00 einmal runtergegangen ist.
Jetzt gehen wir gleich mal zum nächsten Fed-Sitzung.
So, ganz rechts ist, wo wir aktuell stehen im Leitzins. Und jetzt sieht man, für Mai sind eigentlich schon, das muss ich selber immer rechnen, ich kann so schlecht Kopf rechnen, scheiß Mathematik, 2 Zinssenkungen im Wesentlichen erwartet. Also über 50% sind bei 4,75 oder tiefer.
Wir könnten jetzt jeden einzelnen Datum durchgehen, aber jetzt lass uns einfach mal im November nächsten Jahr, oder halt im Dezember, Ende des Jahres springen, weil da wird es dann interessant, dass wir wirklich die gravierende Änderung sehen, vielleicht oder auch nicht. Ja. Die 5,25 zu 5,50, die gibt's da gar nicht mehr. Also da geht, also wenn man so sieht, geht keiner, der sich am Future-Markt momentan bewegt, davon aus, dass wir Ende nächsten Jahres noch ein Zinsniveau wie jetzt haben. Und auch die 4,75 zu 5 sehen die meisten mit 0,1% als extrem unwahrscheinlich. Genau wie 5,5 zu 4,75. Also man sieht schon, der Markt geht bis Ende nächsten Jahres von durchaus gravierenden Zinssenkungen aus.
Genau, du kannst sogar zählen, wenn du quasi die linkesten 3 Balken zusammenzählst, dann kommst du auf über 50%. Also könntest du sagen, hier preist der Markt mehrheitlich ein, dass es mindestens 6 Zinssenkungen gibt, dieses Jahr jetzt.
Okay, und das ist natürlich auch der Grund, warum man häufig in der Wirtschaft oder auch bei irgendwelchen tollen Börsenthemen hört, ja, der Markt geht von Zinssenkungen aus, das ist der Markt in dem Fall. Und jetzt heißt es natürlich, ja, wenn das eh schon viele wissen, weil nicht nur du und ich kennen die Seite, sondern die Big Player gucken natürlich auch auf diese Future-Märkte, dann wird ja vieles bereits vorweggenommen sein. Wir wissen ja, sinkende Zinsen sind vor allem gut für kapitalintensive Märkte, sind aber auch gut für Risikokapital und da werden häufig noch Tech-Märkte dazu gesehen, weil einfach das Geld sucht sich seinen Weg. Wo verdiene ich am besten? Und wenn man als Geldanleger über den Zinsmarkt nichts mehr bekommt, dann ist man vielleicht doch wieder bereit, in den Aktienmarkt zu investieren. Jetzt ist halt die Frage, wie viel von den Zinssenkungen, die bisher erwartet werden, werden vorweggenommen, jetzt schon im Markt eingepreist oder nicht? Und das Geheimnis ist immer, man weiß es nie, wie halt so häufig, weil keiner bei der Orderaufgabe gefragt wird, na Holger, gibst du deine Order auf, weil du im Dezember nächsten Jahres von einem geringeren Zinssatz ausgehst? Ja, nein, vielleicht. Das hat vielleicht in der Schule geklappt, willst du mit mir gehen, aber an der Börse,
das könnte man vielleicht machen. Das hat auch in der Schule nicht geklappt.
Ja, und ich wollte immer, du hast nicht mal einen Zettel zurückbekommen. Das ist echt traurig. Aber genau das Thema ist ja, wie weit sind diese Zinsänderungsfantasien bereits jetzt im Markt eingepreist? Du hast ja selber schon gesagt, an sich die Nachrichtenlage klingt gar nicht so toll und trotzdem haben wir DAX All-Time Highs gesehen, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt.
Genau, also da kannst du verschiedene Sachen angucken. Erstens, wenn du wissen willst, wie viel Zinssenkungen der Markt einpreist, dann finde ich, sollte man sich immer die Performance einmal vom Nasdaq anschauen. Das zeigt es dann eigentlich immer ganz schön. Man kann auch gucken, was die Banken so prognostizieren. Da liegen viele in line mit dem, was der Markt hier zeigt. Ein paar weniger, aber die meisten gehen eben von so 6 Zinssenkungen zum Beispiel aus, 5 bis 6 vielleicht. 7 habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, bei der Deutschen Bank, wenn ich mich nicht täusche. Und was du dir auch angucken kannst, ist die sogenannten zehnjährigen Zinsen. Also quasi das, was eine zehnjährige US-Staatsanleihe rentiert. Das, was du hier gezeigt hast, ist quasi der sehr kurzfristige Zins, hast du ja gesagt auch. Und das, was du jetzt hier siehst, ist vereinfacht gesprochen der zehnjährige Zins. Und der war mal bei 5% oben im Peak, so Ende September, und ist seitdem auf 3,957 haben wir jetzt ungefähr entsprechend gefallen. Und jetzt mal sagen, boah, ist noch nicht so viel, aber für Anleihen ist das in dieser sehr kurzen Zeit schon ein relativ krasser Move.
Ja, wenn man vielleicht All-Time schaut, das heißt, wo kam man dann eigentlich her? Da muss man halt sagen, ja, wir hatten halt schon Zeiten gehabt. Ich weiß, meine Eltern haben hier irgendwann mein Haus finanziert, da hat man halt auch dementsprechend für eine Hausfinanzierung, weiß ich nicht, 14% zahlen dürfen. Also das gab's halt auch mal. Dafür gab's auch mein Sparbriefle nach der Erstkommunion auch 10%. Auch schön. Aber insgesamt muss man sagen.
Dafür, Richie, war aber das Haus auch billiger.
Um einiges, definitiv. Und deswegen muss man halt sagen, auf dem Niveau, wo wir uns bewegen, historisch betrachtet, sind Zinsen eigentlich immer noch relativ günstig, aber weil es eben so lange tief war, ist man halt extrem abhängig geworden und sehr sensibel geworden auf Zinserhöhungen. Man sieht, wie du es schon gesagt hast, auch hier geht man eher davon aus, die Zinsen werden fallen und in diesen zehnjährigen Renditen nimmt man das schon vorweg und deswegen fallen die auch.
Genau. Und wie du es schön sagst, das der relevante Punkt ist, weil wenn die Leute sagen, früher waren noch Zinsen auch höher, ja, aber früher waren halt die Häuser billiger, der Markt war auch deutlich tiefer. Aber vor allem ist glaube ich, das Problem, dass sich das Finanzsystem in gewisser Weise an niedrige Zinsen, ich will schon sagen, gewöhnt hat. Wobei man dazu sagen muss, dass dieser krasse Zinsanstieg, den wir jetzt gesehen haben über die letzten, wie viel waren das, 1,5 Jahre ungefähr, deutlich weniger, ich sag mal, Opfer hervorgebracht hat, als man das initial erwartet hätte. Also das Finanzsystem scheint das deutlich besser wegzustecken, was aber vielleicht auch daran liegt, dass entsprechend ja jetzt schon die Zinssenkungen wieder eingepreist werden, weil es weiß ja jedes Kind, der Zins muss möglichst schnell wieder fallen und das nimmt eben der Markt dann entsprechend vorweg.
So, das ist das eine, von dem wir heute mal genauer betrachten wollten, was man auch jetzt schon halbwegs, ja, zumindest erkennen kann, wo es hingeht. Der zweite Punkt, wo ich auch vorhin gesprochen habe, ist das Superwahljahr. Wir haben vor dem Videodreh mal kurz gesprochen. Mensch, sollen wir ein bisschen was USA-Wahlen sprechen? Dann hast du ja gesagt, ja, können wir, aber es gibt noch einige andere Wahlen, die auch sehr interessant sind. Und deswegen mal die Frage an dich. Jahr 2024, Superwahljahr. Auf welche Wahlen achtest du denn besonders auf die Ausgänge und warum? Oder was ist die nächste Wahl?
Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, weil ich die Zahlen nicht im Kopf hatte, aber heute Morgen hat ein netter Mensch mir eine E-Mail geschickt, wo das mit drin stand. In diesem Jahr wählen mehr als 4 Milliarden Menschen. Von denen, wie viel haben wir im Moment? Ich weiß es nicht, 7,7. Also mehr als 4 Milliarden Menschen wählen. Da sind natürlich auch Wahlen dabei, die jetzt vielleicht nicht ganz so spannend sind wie die Wahl in Russland. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, wobei ich hoffe, ich falle nicht aus dem Fenster, aber ich lehne mich aus dem Fenster und sage, ich glaube, Herr Putin wird wahrscheinlich nochmal gewinnen. Die wahrscheinlich spannendste Wahl kurzfristig, die hat gefühlt die Tagespresse noch gar nicht auf dem Schirm. Das ist die Wahl in Taiwan, die jetzt im Januar noch stattfindet. Die ist deswegen vielleicht ganz interessant, weil es da kurzzeitig mal so aussah. Im Moment hat sich's wieder gedreht, als würde die Opposition dort übernehmen können. Da haben sich die zwei großen Oppositionsparteien wollten gemeinsam antreten, haben sich dann aber zerstritten, welcher Kandidat antritt und treten jetzt doch gesondert an, was für die Regierungspartei besser ist. Aber es ist deswegen relevant, weil die Oppositionspartei, die Kuomintang, das sind witzigerweise die, die damals den Bürgerkrieg gegen Mao verloren haben, die treten eigentlich eher für eine, sage ich mal, schon fast Wiederaussöhnung mit China ein. Und wenn man jetzt annimmt, dass die gewinnen, im Moment sieht es umfragetechnisch aber nicht so aus, unter der Annahme, dass die gewinnen, wäre wahrscheinlich erstmal eine Eskalation in der Taiwanstraße oder wie man, glaube ich, so schön sagt, in der Geopolitik, wäre wahrscheinlich erstmal vom Tisch. Dann würde es jetzt keinen direkten Grund geben, warum China irgendwas Komisches machen sollte dort. Wenn natürlich die Regierungspartei jetzt da wieder gewinnt und die Unabhängigkeit weiter vorantreiben würde, ob sie das macht oder nicht, wieder eine andere Geschichte, dann befürchte ich, könnten die Spannungen da weiter zunehmen.
Okay, das heißt also, wenn die Oppositionspartei gewinnen würde, wäre das erstmal gut für den Frieden, wäre das auch langfristig gut für die Wirtschaft, wenn alle Chip-Produktionen, die wir gerade dort haben, dann sehr stark unter chinesische Hand kommen, kann man das schon vorher irgendwo sagen? Oder sagst du Frieden besser als Chips?
Also das überlasse ich jetzt den Leuten, die sich wirklich mit sowas auskennen. Ich bin kein Militärhistoriker, kein Militärexperte oder Außenpolitiker. Generell heißt es ja nicht, dass die sofort unter den Fuchtel von China kommen, sondern es würde erstmal heißen, dass man vielleicht zu dem zurückkehrt, was damals Nixon und Mao, glaube ich, ausgemacht haben. Und das wortwörtlich war, Mao hat zu ihm gesagt, irgendwann holen wir uns Taiwan, wenn es erst in 100 Jahren oder länger ist, ist mir auch egal. Und das hat wirklich lange funktioniert. dieses, wir verschieben es auf die Zukunft und das ist ein Problem für Future Mao und Future Nixon. Keine Ahnung, ob das das Bessere ist, wenn man dazu wieder zurückkehrt oder es besser ist, wenn es weiter eskaliert. I don't know, das überlasse ich den Experten.
Okay, Januar, erste wichtige Wahl, Haken dran. Wo würdest du als Nächstes sagen, soll man sich im Kalender mal ein Kreuzchen machen?
Das Nächste wären dann die EU-Wahlen. 6. bis 9. Juni dürfte das sein. Auch wenn die vielleicht für den Markt jetzt nicht so mega relevant sind. Insbesondere deswegen, weil die Position der Notenbankchefin nicht neu besetzt werden muss erstmal. Das war ja bei den letzten EU-Wahlen das Spannende, wer Herrn Draghi ablösen wird. Und dann rutscht man eigentlich relativ schnell weiter zu den US-Präsidentschaftswahlen, die natürlich vermutlich jeder mittlerweile auf dem Schirm hat.
Und da wird es ja auch momentan spannend. Man hört ja immer wieder, verschiedene Bundesstaaten wollen die Vorwahlen mit Herrn Trump nicht erlauben, dass er als Vorwahlteilnehmer mitmacht. Jetzt natürlich auch die Frage, dem Lager bei den Republikanern gibt es ja außer dem Trump ja noch ein paar andere DeSantis zum Beispiel, aber er ist ein klarer Vorreiter. Und bei den Demokraten finde ich es halt spannend, ob Biden nochmal antritt oder was da so passiert. Also was glaubst du denn, ich weiß, du wirst jetzt keine Wetten abgeben, aber was glaubst du denn, wer steht denn zur Wahl in diesem Jahr, Ende des Jahres in den USA? Welche Präsidenten wir jetzt
wählen? Das wäre natürlich spannend, wenn man es wissen würde. Nee, also du hast schon recht, es gibt mehrere Bundesstaaten, die versuchen, Herrn Trump vom Wahlzettel zu streichen. Das war bisher Colorado und Maine. Das ist aber scheißegal, weil also weder in Colorado noch in Maine würde er die Mehrheit gewinnen. Und das ist das Einzige, was zählt bei den meisten Bundesstaaten. Das heißt, keinen tatsächlichen Effekt. Ich habe tatsächlich witzigerweise auch mal gelesen, so eine Modellrechnung. Jetzt nehmen wir an, alle demokratischen Staaten schmeißen Herrn Trump vom Wahlzettel und alle republikanischen Staaten schmeißen Herrn Biden als Rache vom Wahlzettel.
Zwei, drei Staaten, wo es entscheidend ist, wie immer, die Swing States.
Ja, nee, dann wird Herr Trump gewinnen. Dann würde Herr Trump gewinnen. Das hat auch damit zu tun, was wie das Electoral College funktioniert und was passiert, wenn sich dort keine Mehrheit für einen Kandidaten findet, dann entscheidet das Repräsentantenhaus, aber nach Staaten gegliedert. Also wäre aus wissenschaftlicher Sicht lustig, aber aus praktischer Sicht vermutlich nicht so cool. Wie du sagst, bei den Republikanern, Herrn Trump, der Herr DeSantis ist gerade mal der am zweiten steht, das wäre vermutlich die Frau Haley mittlerweile, zu der sich auch mehr und mehr Spender zuwenden. Bei den Demokraten, boah, der Herr Biden wahrscheinlich, sofern er noch macht, was er eigentlich möchte. Ich habe aber von, ich glaube, JP Morgan war es gelesen, schon so ein Modell, ja, vielleicht versucht das gar nicht mehr oder vielleicht streichen sie noch vom Wahlzettel. Dann haben sie halt das Problem, die Vizepräsidentin, die ist noch unbeliebter als er, da müsste es jemand anderen nehmen, wie den Herrn Newsom in Kalifornien beispielsweise. Aber das Spannende, glaube ich, wird eher, welchen Impact Drittkandidaten haben. Also es gibt ja nicht bloß die beiden, die zur Wahl stehen. Die Grüne Jill Stein, die damals laut Clinton ihr den Wahlsieg gekostet hat, die will es wohl nochmal versuchen. Dann gibt's einen aus dem Kennedy-Clan, der aber von seiner eigenen Familie mittlerweile gehasst wird, aber durchaus bei den Demokraten als auch bei den Republikanern seine Befürworter hat, der, glaube ich, so bei 15-19% in Umfragen sogar steht. Nicht, dass der gewinnen könnte, davon geht mir jetzt nicht aus, aber die Frage ist halt, wem nimmst du mehr Stimmen weg von den beiden, sage ich mal, großen Kandidaten?
Also ich sehe schon, du könntest auch in die Politik gehen, weil auf meine Frage, welche beiden Politiker zur Wahl stehen, hast du eine wunderbare Antwort gegeben und einen ganzen Strauß ausgebreitet. Also es wird definitiv spannend und ich würde mal sagen, sobald wir etwas mehr darüber wissen, wer dann nach den Vorwahlen wahrscheinlich antreten wird, setzen wir es nochmal zusammen und gucken mal einfach mal an, für die Wirtschaft würde es denn was bedeuten, wenn Kandidat A oder B gewinnt, weil die meisten haben ja irgendwie gewisse Vorlieben, man weiß schon, wem schustern die was zu oder welche Gesetze würden sie eher befürworten und dementsprechend kann man auch vielleicht ganz klar sagen, in welche Richtung geht's. Ein so ein Ding war, früher war es gleich ganz klar, wenn der Herr Trump gewinnt, wird es ja das juristische Modell, das Gefängnismodell in den USA noch weiter aufgebläht und da gab es einige Aktien aus dem Gefängnissektor, die extrem davon profitiert haben.
Geo Group und Core Civic, ja.
Genau, jetzt ist einfach die Frage, können wir in so einem Gespräch jetzt keine Aktienempfehlung geben, aber einfach mal sagen, welche Branchen könnten von dem einen oder anderen Gewinner dann eher profitieren. Ich würde einfach mal sagen, du weißt noch nicht viel von deinem Glück, aber ich lade dich zu dem Thema auf jeden Fall wieder ein. Und
ich komme gern.
Taiwan, Europa, Amerika, hättest du sonst noch was gegen Ende des Jahres? Weil die amerikanischen Wahlen sind ja gegen Ende des Jahres. Du sagst, da sollte man auch noch drauf achten.
Also ich würde mal sagen, das sind die wichtigsten. Es könnte sein, dass die Briten auch noch wählen. Das ist noch nicht so ganz klar. Die müssen, glaube ich, bis Januar 25 wählen. Aber da hast du immer so eine gewisse Diskretion, wann du den Wahltermin setzt oder ob du vorher irgendwie versuchst, einen auszulösen. Das ist vielleicht deswegen noch interessant, weil ja immer wieder auch spekuliert wird, wenn dort mal die Opposition gewinnt und der aktuelle Hedgefondsmanager von dem Wahlzettel vom Ministerpräsidentenamt verschwindet. Vielleicht gibt es dann eine Wiederannäherung an die EU. Aber weißt du, ganz ehrlich, ich freue mich am ehesten auf die Griechenland-Wahl. Die findet zwar lange Zeit nicht statt, aber dort sieht es dann so aus, als würde der aktuelle Ministerpräsident, ein ehemaliger McKinsey-Mitarbeiter, wieder antreten gegen den neuen Chef der Linkspartei dort, ein Goldman Sachs-Trader. Das heißt, Goldman gegen McKinsey wird spannend.
Auch interessant, da hat man auch ein Auge drauf auf jeden Fall. Perfekt, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir angenehme Nächte, weil ich weiß, so wie ich auch, du hast Kleinkinder sogar zu Hause. Dementsprechend ist jede Minute Schlaf kostbar. Vielleicht machst du ein kleines Schläfchen, bevor du gleich mit deinen Kleinen rausgehst. Bis zum nächsten Mal und natürlich spätestens bis zu Invest. Da sehen wir uns wieder live und danach drehen wir das Amerika-Wahlvideo.
Ciao. Ich freue mich. Bis bald. Tschüss.